Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, aus dem Gebet des Apostels Paulus, die Verse 19 bis 21. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als wir vor einiger Zeit anfingen, uns mit diesem Gebet des Apostels Paulus zu befassen, haben wir auf die Ähnlichkeit dieses Gebetes mit dem Vater Unser hingewiesen. Pastor Modersohn nannte dieses Gebet das Vater Unser des Apostels Paulus. Und diese Ähnlichkeit zeigt sich bereits am Anfang des Gebetes in der Anrede. Unser Vater im Himmel heißt es. Und hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und besonders auch am Schluss, beide Gebete münden ein in die Anbetung, in einen Lobpreis, in die Verherrlichung Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und hier heißt es, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Während das Vaterunser jedoch auch unsere materiellen Bedürfnisse berücksichtigt, unser täglich Brot gib uns heute, beschränkt Paulus sich auf die geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde Jesu, die ja auch im Vater Unser ganz oben anstehen. Das Vater Unser beginnt ja mit den Worten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Steht also ganz oben an, die Dinge, die Gott betreffen. Die Heiligung seines Namens, das bedeutet, dass er treu ist in all seinen Verheißungen, dass sein Reich kommt, auch jetzt schon gebaut wird durch den Heiligen Geist und dass der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Steht also ganz oben an. Erst dann geht es um die materiellen Bedürfnisse, die auch Kinder Gottes natürlich haben und die auch gestillt werden müssen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Priorität, also dass die Dinge des Reiches Gottes, die Dinge, die Gott betreffen, seine Verherrlichung, diese Priorität sollte auch unser ganzes Gebetsleben immer wieder durchdringen. Sowohl das Danken als auch das Bitten sollte sich in erster Linie auf die geistlichen Güter in Christus Jesus beziehen. Für alles andere ist dann auch noch Raum. Und Gott will sich dann auch um unsere irdischen Bedürfnisse kümmern. Sollten die materiellen Dinge allerdings bei uns das Hauptgewicht haben, dann ist das ein schlechtes Zeichen für unser geistliches Leben. Dann müssen wir uns an dieser Stelle fragen, ob unser Verhältnis zu Gott wirklich in Ordnung ist. Denn von Gott her gesehen geht es in erster Linie um die geistlichen Güter in Christus, das ewige Heil. Die Vergebung unserer Sünden, das ist die Mitte, das Zentrum, die Gemeinschaft, die Gott mit uns haben will. Wir sind berufen zur Gemeinschaft des Sohnes Jesus Christus, mit Gott Gemeinschaft zu haben, geistliche Gemeinschaft, ihn zu verherrlichen. Das sind die Dinge, die ganz oben anstehen sollten in unserem Glaubens- und auch in unserem Gebetsleben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die irdischen Dinge im Vordergrund stehen, dann stimmt es nicht mit unserer Beziehung zu Gott. Da müssen wir uns also prüfen. Und wenn wir die Feststellung machen, dass das bei uns nicht in Ordnung ist, da gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir Buße tun darüber. Und glauben, ganz neu glauben an die erlösende Kraft des Blutes Jesu. dass wir mehr und mehr loskommen von diesem unseligen Erdmagnetismus. So hat das einmal Otto Stockmeier genannt. Den unseligen Erdmagnetismus. Denn das, was die irdischen Dinge ausmacht, das liegt uns viel näher und steht uns viel näher als die himmlischen Dinge. Deshalb braucht es immer wieder eine Erneuerung unseres Sinnes durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes gewirkt, damit das im Fokus steht, was wirklich nach dem Willen Gottes das Erste und das Wichtigste sein soll. Nun, Paulus betet hier in diesem Gebet, um Kraft für die Gläubigen, stark zu werden am inwendigen Menschen durch den Geist Gottes. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Darüber haben wir damals gesprochen. Wir brauchen also übernatürliche Kraft, übernatürliche Stärkung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, um den Weg des Glaubens gehen zu können. Das steht also nicht in unserem Vermögen, in unserer natürlichen Kraft. Und dann betet er weiter darum, dass wir tief verwurzelt werden in Gottes Liebe und das ganze Ausmaß seiner Liebe, die sich ja in Christus geoffenbart hat, erfassen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch darüber haben wir bereits gesprochen. Und in unseren Versen, mit denen wir uns heute Vormittag befassen wollen, geht es dann zunächst um das Erkennen der Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft. Das Wort Erkennen hat für uns immer wieder einen etwas theoretischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, wie euer Empfinden ist, wenn ihr das Wort Erkennen lest oder hört. Also für mich hat es immer wieder einen etwas theoretischen Beigeschmack. Wir denken dabei in der Regel an ein verstandesmäßiges Wissen. Doch es geht um mehr. Es geht um viel mehr. Eine rein verstandesmäßige Erkenntnis der Liebe Christi zu uns Sündern wird unsere Herzen wohl kaum zum Staunen und zum Lobpreis Gottes erfüllen. Sicherlich beinhaltet die Erkenntnis, die Paulus hier meint, auch ein verstandesmäßiges Element. Geistliche Wahrheiten, das wollen wir uns merken, das ist wichtig, auch gerade für unsere Zeit, geistliche Wahrheiten laufen über den Verstand. Nicht über das Gefühl des Menschen, sondern über den Verstand. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Es ist immer kritisch, wenn der Verstand ausgeschaltet wird, wenn man also denkfaul wird, nicht nur im Allgemeinen, sondern gerade auch in geistlichen Fragen und Dingen, wenn man also den Verstand ausschaltet und die Emotionen, die Gefühle, die Empfindungen, die Herrschaft über uns gewinnen. Das ist immer eine ganz, ganz kritische Angelegenheit, gerade auch im geistlichen Bereich. Denn dann sind wir offen für alle möglichen Geister. Denn fremde Geister und fremde Mächte versuchen den Menschen über das Gefühl, über die Emotionen zu packen und in den Griff zu bekommen. Das sehen wir ja gerade auch bei diesen großen Rockkonzernen. Da ist der Verstand ausgeschaltet, Konzerten. Da ist der Verstand ausgeschaltet. Da läuft alles nur noch über das Gefühl. Und die Folgen davon, darüber brauchen wir gar nicht viel zu reden. Das ist eine große Not, auch im geistlichen Bereich. Das wollen wir uns also merken. Erkenntnis in dem Sinne, wie Paulus sie hier versteht, umfasst allerdings den ganzen Menschen und führt den Menschen immer tiefer hinein in eine Hingabe seines ganzen Lebens an Christus. Also hier geht es nicht nur um das verstandesmäßige Element, das gehört auch da hinein und ist ganz wichtig, sondern es geht darum, dass auch unsere Herzen erfasst werden von dem, was Paulus hier schreibt, nämlich von der Liebe Christi. Wir werden geradezu überwältigt von der Liebe unseres Herrn zu uns. Das kann uns ja nicht kalt lassen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, unsere Herzen erfüllt. Und wir denken nach über die Liebe Christi zu uns, dann lässt uns das ja nicht kalt. Dann wird ja der ganze Mensch davon erfasst. Da haben auch die Emotionen ihren Platz und ihren Raum, aber untergeordnet, das ist wichtig. Unter der Kontrolle des Heiligen Geistes, unter der Kontrolle auch unseres Geistes. Also immer wieder werden wir überwältigt von der Liebe Christi. Ein Gottesmann sagte treffend, der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand und macht, dass wir innerlich von der Wahrheit erfasst werden. Da haben wir also beide Elemente. Das verstandesmäßige Element, der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand und macht, dass wir innerlich von der Wahrheit erfasst werden, also das Element des Herzens. Das Wort Erkenntnis, auch die Liebe Christi erkennen heißt es ja hier. Das Wort Erkenntnis hat, wie wir wissen, im Alten Testament die Bedeutung von eins sein oder eins werden. So lesen wir im ersten Mosebuch, Adam erkannte sein Weib Eva. Er erkannte sein Weib Eva, das bedeutet, er wurde eins mit ihr. Er wurde ein Fleisch mit ihr. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Wobei das Wort Fleisch hier nicht nur den Leib des Menschen betrifft, sondern auch seine Seele, also seinen Willen, seinen Verstand, seine Gefühle. Und darum warnt uns Gottes Wort so ernst vor der Hurerei und vor der Unzucht, mit all den Schäden und negativen Folgen, die diese tiefen, sündigen Beziehungen nach Leib und Seele mit sich bringen. Innerhalb der Ehe aber, und nur dort, ist das Einssein zwischen Mann und Frau ein gesegnetes Abbild des Einsseins von Christus und seiner Gemeinde. Da schreibt Paulus im selben Brief in Kapitel 5, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich sage noch einmal, es betrifft nicht nur den Leib, sondern auch die Seele, Wille, Verstand, Gefühl, alles gehört dazu. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das Einfleischsein von Mann und Frau in der Ehe ist also ein Abbild, ein wunderbares Abbild des Einsseins von Christus und seiner Gemeinde. Und so schreibt Paulus an anderer Stelle im ersten Korintherbrief, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Ein Geist mit ihm. Und um diese tiefe Beziehung der Liebe Christi zu uns, die ja dann auch die Liebe zu ihm durch den Heiligen Geist in uns weckt, darum geht es hier. Darum geht es dem Apostel Paulus hier in diesem Gebet an dieser Stelle. Es geht um das tiefe Bewusstsein seiner Liebe zu uns. Durch den Glauben an die Kraftwirkung des Heiligen Geistes gilt es immer tiefer einzudringen in das Wesen der Liebe Christi. Das sollte unser Verlangen sein und darum, dass das geschieht im Leben der Gemeinde, darum betet Paulus immer wieder. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das ist der Weg, auf dem die Gemeinde Jesu mehr und mehr erfüllt wird mit aller Gottesfülle. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist der Weg. Die Erkenntnis der Liebe Christi. Und wenn wir uns mit dem Wesen Christi, mit seiner Liebe befassen, dann trifft all das zu, was Paulus in dem Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13 schreibt. Das wollen wir uns anschauen. Das ist uns allen bekannt und wir beziehen es meistens ausschließlich auf unser Verhältnis zum Mitmenschen, zum Bruder, zur Schwester und zu denen, die noch dem Reich Gottes ferne stehen. Und das ist auch hier zunächst einmal so gemeint. Im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, aber wir wollen es doch auf den Herrn Jesus Christus auch beziehen. Denn er ist ja diese Liebe. Wir haben ja diese Liebe von uns aus nicht. Darum sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, bleibet in meiner Liebe. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir haben diese göttliche Liebe nicht von Natur aus. Wir brauchen sie durch den Heiligen Geist gewirkt. Also, wir schauen uns das Wesen Jesu an. Die Liebe, die der Herr Jesus zu uns hat, ist langmütig und freundlich. Diese Liebe neidet nicht. Sie treibt nicht Mutwillen. Damit ist gemeint, sie ist nicht taktlos. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist die Liebe Jesu. Darüber gilt es nachzudenken, im Gebet das zu bewegen, unter der Leitung des Heiligen Geistes, und dann wird uns das Wesen Jesu groß und herrlich. Dann verstehen wir das Wort aus dem Alten Testament, dass er der Schönste ist unter den Menschenkindern. Seine Liebe ist so wunderbar und so herrlich und will unsere Herzen erfüllen, dass wir darüber zur Anbetung gelangen, zum Staunen gelangen, ihn preisen und loben und ihn wieder lieben. Das war bei David der Fall. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Burg, meine Stärke. All das bist du, Herr. Du liebst mich mit einer unendlichen Liebe. Mit einer tiefen Liebe sollte ich dich da nicht wieder lieben. In dieser Liebe ist unser Herr Jesus absolut treu. Das ist eines der schönsten Worte in den Abschiedsreden unseres Herrn Jesus im Johannesevangelium. Da heißt es, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Er war treu, ihr Lieben. Das ist wichtig auch für unsere Ehen, aber überhaupt im Blick auf unsere mitmenschlichen Beziehungen, dass wir treu bleiben, dass wir den anderen nicht irgendwann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, weil er uns das nicht mehr gibt, was wir von ihm erwarten. Das ist ganz, ganz wichtig. Nöte, Probleme in unseren Ehen, in der Familie sollten uns zusammenschweißen. Sollten uns gemeinsam zum Herrn Jesus hintreiben, aber nicht auseinandertreiben. Der Herr mag uns Gnade dazu schenken, ihr Lieben. Seine Liebe, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus zu uns, ist eine Liebe der Treue. Er hört nicht auf, uns zu lieben. Ich werde nicht ablassen, euch Gutes zu tun. Nichts kann ihn davon abhalten, uns zu lieben. Sie ist stärker, diese Liebe ist stärker als der Tod. Sie kann durch nichts erschüttert werden. Auch unsere beklagenswerte Untreue dem Herrn gegenüber kann ihn nicht davon abhalten, uns zu lieben. Darüber wollen wir immer wieder nachdenken. Das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Dazu brauchen wir Stille im Umgang mit dem Herrn, im Leben seines Wortes. Und diese Liebe, diese wunderbare Liebe Jesu, gipfelt in der Hingabe seines Lebens für uns am Kreuz. Niemand, so sagt der Herr Jesus, hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist also der Höhepunkt der Liebe Gottes, Golgatha. Hier offenbart Gott, der Vater, seine Liebe und hier offenbart Gott, unser Herr Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, seine Liebe zum Vater und auch zu uns. Und diese Liebe nahm unsere Schmähungen Gottes, unsere Bosheit Gott gegenüber, auf sich und sühnte sie durch sein Blut. Er verdammte, wie Paulus sagt, Römer 8, Vers 1, er verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, unsere sündige Natur, die all das produziert, was nicht gut ist, was Gott missfällt und was auch uns selbst und anderen immer wieder Schaden zufügt. Das ist gerichtet am Kreuz, ein für alle Mal. Darüber ist das Todesurteil ergangen. Wir sollten dafür immer wieder von Herzen dankbar sein. Das, was also Gott verunehrt, ist ein für alle Mal überwunden am Kreuz, ist gerichtet. Und Gott rechnet uns das nicht mehr zu. Die Sünde hat für alle Zeit grundsätzlich ihre Macht über uns verloren. Gott kann nun seine Freude an uns haben. Wir gehen ja in der Regel immer wieder davon aus, dass wir Freude haben müssen. Und wir sollten sie auch haben, an unserem himmlischen Vater und an unserem Herrn Jesus Christus. Aber haben wir auch schon mal den Gedanken, dass wir Gott Freude bereiten wollen? Er soll doch Freude haben an seinen Kindern. Eltern haben Freude an ihren Kindern. Nun müssen wir in Klammern hinzufügen, wenn sie gehorsam sind, sonst nicht. Aber auch da, wo sie nicht gehorsam sind. Kinder sind immer Gegenstand der Liebe ihrer Eltern. Das kann uns nicht daran hindern, unsere Kinder zu lieben, wenn sie ungehorsam sind oder ungehorsam waren. Aber schöner ist es dann noch, wenn sie gehorsam sind. Man hat große Freude an ihnen, auch wenn sie sich gut verstehen untereinander. Wie lieblich und fein ist es, heißt es im Psalm 133, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ja, für wen ist es denn lieblich und fein? Für uns, würden wir sagen. Ja, natürlich, auch für uns. Aber in erster Linie für unseren himmlischen Vater. Er hat seine Freude an uns, wenn wir gut und recht und liebevoll miteinander umgehen. Wenn wir nach dem einen trachten, nämlich nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und uns untereinander lieb haben, dann hat er seine Freude da. Und er hat seine Freude an uns, weil wir in Christus sind, weil wir bekleidet sind mit der Gerechtigkeit seines Sohnes, weil er Freude hat an seinem Sohn, hat er auch Freude an dir und an mir. Jesus nahm in seiner großen Liebe zu uns unsere Niedertracht Gott gegenüber. Ich suche manchmal so nach Begriffen, nach Worten, die deutlich machen können, wie hässlich wir uns Gott immer wieder gegenüber verhalten haben. Niederträchtig, so könnte man auch sagen, boshaft. Das alles ist Sünde. Undankbar Gott gegenüber, der uns so viel Gutes getan hat und so viel Gutes tut. Wie wenig waren wir ihm dankbar dafür. Das Gegenteil war manchmal der Fall. Dass wir uns aufgelehnt haben gegen ihn. Dass wir verbittert waren. Dass wir rebelliert haben gegen ihn. Das war der Fall. Niedertracht unseres Herzens. Und der Herr Jesus hat das alles auf seine Kappe genommen. Hat das alles an unserer Stelle auf sich genommen. Er hatte, wie Paulus schreibt im Römerbrief, das ist eine ganz interessante Stelle, Kapitel 15, er hatte keinen Gefallen an sich. Ich lese uns das einmal vor. Römer Kapitel 15, ein Zitat aus dem Alten Testament. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das heißt, unser Herr Jesus hat sich nicht in seiner vollkommenen Gotteserkenntnis und seiner Reinheit selbst gefallen. Er stand nicht da als einer, der sagte, ich habe ja eine weiße Weste und die hat er gehabt als der Einzige. Er war der Einzige, der über diese Erde gegangen ist ohne Sünde, der dem Vater in allen Dingen gefallen hat, der ihm Freude bereitet hat, ihm gehorsam war. Immer das getan hat, was der Vater im Himmel wollte. Er war der Einzige. Aber der Herr Jesus hatte nicht Gefallen an sich selbst. Sondern was tat er? Er nahm die Bosheit unseres Herzens auf sich. Das heißt, die Schmähungen von unserer Seite, Gott dem Vater gegenüber, fielen auf den Sohn. Er hat sich eins gemacht mit unserer Sünde. Er ging also nicht selbstgefällig seinen Weg. Hier bin ich, hier stehe ich. Wer kann mir etwas anhaben? In diesem Sinne ist auch nicht dieses Wort zu verstehen, wer von euch kann mich auch nur einer einzigen Sünde bezichtigen. So dürfen wir das nicht missverstehen, dass der Herr Jesus Wohlgefallen hatte an sich selbst. Nein, er hat das alles auf sich genommen, was den Schmutz unseres Sünderdaseins beinhaltet. Alle verabscheuungswürdigen Sünden und unsere ganze sündige Art. Er machte sich eins mit all diesem Schmutz, mit unserer Gottlosigkeit und trug das alles ans Kreuz. Die Schmähungen des Sünders gegen Gott fielen auf ihn. Das ist seine große Liebe zu uns. Jetzt braucht es für uns keinen Augenblick mehr zu geben, wo wir denken, der Herr liebt mich nicht mehr. Und gerade dann, wenn wir versagt haben, Gott gegenüber, wenn wir gesündigt haben, wenn wir den Heiligen Geist betrübt haben, dann kommen ja diese Anfechtungen. Dann haben wir es ja schwer, an die Liebe Gottes zu glauben. Roy Hessian erzählt das in einem seiner guten Bücher, die einmal versagt hat, ich weiß nicht, worum es ging. Und es war, als wenn der Herr zu ihm sprach, lass dich jetzt erfüllen. Nämlich mit dem Heiligen Geist. Jetzt erfüllen. Und er antwortete, jetzt, nachdem ich so versagt habe, soll ich mich erfüllen lassen vom Geist Gottes? Lass dich jetzt erfüllen, hieß es immer wieder in seinem Innersten. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Es hat niemals seine Kraft verloren. Und wir dürfen sofort, aber auch sofort zum Gnadenthron kommen, uns reinigen lassen durch das Blut Jesu und dann mögen unsere Gefühle auch hinterher hinken. Dann dürfen wir wissen, es ist alles gut zwischen meinem himmlischen Vater und mit mir. Denn das, was mich betrifft, mein Versagen, fiel auf den Herrn Jesus. In seiner ganz großen Liebe hat er das alles getragen. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß mich vom Vater geliebt, ich weiß mich vom Herrn Jesus geliebt. Diese Liebe, so schreibt Paulus hier, ist höher als alle Erkenntnis. Es gibt ja viele gute Erkenntnisse, auch im rein weltlichen, im rein natürlichen Bereich. Nützliches Wissen, das ihr hoffentlich ihr Leben in der Schule ansammelt, besonders auch für euer späteres Leben, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Das ist ja alles sehr, sehr gut und lobenswert, was man da zu Hause lernt von den Eltern und was man in der Schule lernt. Das ist ja alles sehr, sehr wichtig. Und auch wir als Erwachsene können immer wieder noch dazu lernen, bis ins hohe Alter hinein. Das ist keine gute Sache, wenn jemand 80 Jahre oder 85 oder 90 ist und denkt, er könnte nichts mehr dazu lernen. Nein, man kann immer noch was lernen. Auch im rein natürlichen Bereich. Es gibt auch im Blick auf geistliche Wahrheiten vieles, was man an Wissen anhäufen kann. Und wer von uns würde behaupten, dass das nicht gut wäre, wenn es sich dabei auch um Erkenntnisse handelt, die nicht heilsnotwendig sind? Solange uns dieses Wissen nicht hochmütig und stolz macht im Umgang mit anderen, ich bin der Wissende und ihr seid die Unwissenden. Solange also diese Art von Wissen uns nicht überheblich macht im Umgang mit anderen, die vielleicht weniger wissen als wir, ist es gut, wenn man viel weiß. Das ist nicht verwerflich. Doch das, was alle Erkenntnis und alles Wissen bei weitem übersteigt, ist die Erkenntnis der Liebe Christi. Das meint Paulus hier. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Welcher Art diese Erkenntnis auch sein mag und diese Erkenntnisse auch sein mögen, sie werden von der Erkenntnis der Liebe Christi immer weit übertroffen. Denn hier haben wir es mit der Quelle unseres ewigen Heils zu tun und mit der Quelle unserer glückseligen Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn durch den Heiligen Geist. der uns die Liebe Christi wo offenbart? Im Wort Gottes. Das ist auch eine ganz, ganz bedeutsame und wichtige Sache, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich kann Tage und Wochen und Monate lang darum beten, dass die Liebe Christi mich mehr erfüllt. Wenn ich nicht hineinschaue in meine Bibel, wenn ich das Wort Gottes nicht reichlich in mir wohnen lasse, wird Gott wahrscheinlich mein Gebet nicht erhören. Oder ich werde von einem anderen Geist getäuscht. Das Erfülltsein mit der Liebe Christi geht immer Hand in Hand mit dem Erfülltsein vom Wort Gottes. Von dem, was hier die Schrift sagt. Die ganze Bibel ist Licht durchflutet. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes, wenn wir zu Hause sind in der Stille und beten zum Herrn und lassen ihn zu unserem Herzen reden durch sein Wort, wird uns die Herrlichkeit der Liebe Christi groß. Ich erinnere noch einmal an den Satz aus dem Munde eines bekannten Gottesmannes in der Vergangenheit, Johannes Seitz, so hieß er. Ich sehe den Herrn Jesus Christus nirgendwo schöner als in der Bibel. Darum geht es, dass wir ihn erkennen, auch die Liebe Christi erkennen, wie sie uns im Wort geoffenbart ist. Da wirkt der Heilige Geist an unseren Herzen, da erfüllt er uns. Nach dieser Liebe also sollten wir uns ausstrecken. Von dieser Liebe erfüllt zu sein, sollte unser Verlangen sein. Es sollte immer wieder unser Gebet sein, für uns und auch für andere. Paulus betet ja hier für die Gemeinde, für die Gläubigen, für seine Brüder und Schwestern im Glauben. Herr, erfülle uns mit deiner göttlichen Liebe in Christus Jesus. Lass uns erkennen und erfahren, wie sehr du uns liebst. Öffne uns die Augen des Herzens dafür. Gieße deine Liebe völliger aus in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Es gibt immer noch tiefere Erfahrungen der Liebe Christi für uns. Diese Liebe ist immer unendlich größer und herrlicher, als wir sie im Augenblick wahrnehmen. Es gibt Beispiele in der Kirchengeschichte dafür, dass Menschen so erfüllt wurden von der Liebe Christi, dass sie es rein körperlich nicht aushalten konnten. Ihr Leib war zu schwach, um das ertragen zu können, seelisch und auch körperlich. Wozu dienen solche Zeugnisse? Wozu sollen sie dienen? Sie sollen uns dazu ermutigen und sie sollen uns dazu anregen, doch darum zu beten und zu flehen, Herr, erfülle mich noch tiefer mit dem Bewusstsein deiner Liebe. Wir sollten uns nach einer tieferen Erkenntnis der Liebe Christi sehnen. Und was wird es erst sein, ihr Lieben, wenn diese Liebe Christi in vollkommener Weise in unserem verklärten Leibe wohnen wird? Wenn wir einen neuen Leib haben werden, dann wird dieser Leib ein Gefäß sein, das die Fülle der Liebe Christi ertragen kann. Das wird Herrlichkeit sein. Und darauf freuen wir uns. Die Frage ist, können auch wir zuversichtlich erwarten? Wir haben von den Beispielen aus der Kirchengeschichte gesprochen. Das kann man also nachlesen. Jonathan Edwards beispielsweise, dieser bekannte Gottesmann, hatte solch eine wunderbare Erfahrung der Liebe Christi. Und auch viele andere. Die Frage ist, können auch wir, jeder einzelne von uns, zuversichtlich erwarten, solch eine überwältigende Erfahrung mit der Liebe Christi zu machen? Gibt es mehr für uns, als wir bisher davon erlebt haben? Oder ist das nur ein Vorrecht für wenige innerhalb der Gemeinde Jesu? Die Antwort ist klar. Paulus betet nicht nur für bestimmte Leute in der Gemeinde, sondern er betet für alle in der Gemeinde. Jeder darf mehr und mehr erfüllt sein mit dem Bewusstsein der Liebe Christi. Mir geht das manchmal so, dass ich bete, Herr, lass mich eine Begegnung mit dir haben, wie ich sie bisher nie gehabt habe. Es gibt ja immer mehr noch. Immer mehr. Wir dürfen damit rechnen, dass der Herr ein solches Gebet erhört. Paulus gibt uns durch den Heiligen Geist die Verheißung, dass Gott über Bitten und Verstehen ein solches Gebet erhören kann und wird. Und er tut es nach der Kraft, die da in uns wirkt. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und jetzt kommt die Verheißung, die wir haben, damit wir nicht denken, ja, andere haben das erlebt, aber mir gilt das nicht. Nein, das gilt mir ganz persönlich. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wird, dem sei Ehre in der Gemeinde. Das ist eine Verheißung, die wir hier haben. Gott will also unsere Gebete erhören, sodass unser Vorstellungsvermögen nicht ausreicht, das zu fassen, was Gott für uns bereit hat, jetzt schon und auch noch in Zukunft. Mehr und mehr. Über Bitten, über das, was wir bitten, und über unser Vorstellungsvermögen hinaus. Das meint Paulus hier, wenn er sagt, über Bitten und Verstehen. Er tut es nach der Kraft, die da in uns wirkt. Da geht es um die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die Kraft, die durch den Heiligen Geist in uns, in den Gläubigen, wirksam ist. Was wir brauchen, sind geöffnete Augen dafür, erleuchtete Augen des Herzens. Paulus betet darum im ersten Kapitel des Epheserbriefes, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Da geht es um die Zukunft. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Die Macht seiner Stärke. Was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Stärke? Mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Diese Kraft also, die Christus von den Toten auferweckt hat, die ihn gesetzt hat zur Rechten seines himmlischen Vaters, diese Kraft ist in uns wirksam. Glaubst du das? Dass sie in dir wirksam ist, diese Kraft. Und diese Kraft befähigt dich dazu, mehr und mehr die Liebe Christi zu erkennen. Darum geht es Paulus hier. Also gemäß der Kraft, die da in uns wirkt, wird Gott dieses Gebet erhören. Du darfst dich darauf verlassen. Diese Kraft ist in der Lage, alle Blockaden zu überwinden, alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Alles, was daran hindern will, dass die Liebe Jesu dich völliger erfüllt. Wir dürfen im Glauben fest damit rechnen. Und an dieser Stelle lasst mich noch auf etwas Wichtiges hinweisen, was für das Gebet des Glaubens grundsätzlich von allergrößter Bedeutung ist. Wenn Paulus uns hier durch den Heiligen Geist sagt, dass Gott bereit ist, solch ein Gebet über Bitten und Verstehen zu erhören, dann haben wir kein Recht, ein Wenn hinzuzufügen. Also, dass wir sagen, Herr, lass mich mehr erfüllt werden mit deiner Liebe, mit dem Bewusstsein deiner Liebe, Erkenntnis deiner Liebe, wenn es dein Wille ist. Das dürfen wir nicht tun. Es gibt sicherlich Gebete, wo es nötig ist, zu sagen, Herr, wenn es dein Wille ist. Wenn wir beispielsweise um Gesundheit beten, es sei denn, der Heilige Geist leitet uns im Wort Gottes so, dass wir eine Verheißung in der konkreten Situation erfassen können. Dann wird es auch geschehen, auch im Blick auf Gesundheit. Aber das ist nicht immer der Fall. Also ist es wichtig, dass wir beten, Herr, wenn es dir gefällt. Wenn es dir gefällt, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich auch wieder gesund machen oder den Bruder, die Schwester oder wen auch immer. Dann ist das wohl angebracht. Aber es wäre grundverkehrt zu beten, Herr, schenke mir mehr Geduld, wenn es dein Wille ist. Es ist der Wille Gottes, dass wir mehr Geduld haben durch den Heiligen Geist gewirkt. Es ist der Wille Gottes, dass wir umgestaltet werden in das Bild Christi. Es ist der Wille Gottes, dass wir mehr erfüllt werden mit der Liebe Christi. Oder denken wir an das Beispiel aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, da geht es um Weisheit. Wie gehe ich mit in Zeiten der Anfechtung, der Versuchung mit bestimmten Situationen um? Oder wie gehe ich mit anderen Menschen um? Diese letzte Zeit wird, nach dem, was Paulus sagt, besonders gekennzeichnet sein von Menschen, mit denen es schwierig ist, umzugehen. Wir gehören sicherlich auch mit dazu, ja? Ist ja auch Teil dieser Zeit. Herr, da brauchen wir Weisheit, mit den Situationen und mit den Menschen richtig umzugehen. Gib uns diese Weisheit. Wenn es dein Wille ist, nein, es ist Gottes Wille. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Gott will gerne geben. Wo wir eine ausdrückliche Verheißung haben im Wort Gottes, ist es verkehrt zu beten, wenn es dein Wille ist. Das hieße, im Klartext zu sagen, Herr, wenn du es wirklich ernst meinst damit, dann schenk mir das. Wir bezichtigen Gott der Unaufrichtigkeit, wenn wir so beten. Oder aber zumindest bezweifeln wir seine Aufrichtigkeit. Wir verunehren Gott durch ein solches Wenn, wo Gott uns eine ausdrückliche Verheißung gegeben hat. Aber an dieser Stelle erkennen wir, wie gedankenlos wir manchmal sind, auch in unseren Gebeten. Haben wir uns vielleicht auch manche Gebete so angewöhnt und wissen gar nicht mehr so recht, was wir da eigentlich beten. Und deshalb hat Martin Luther ja das Vaterunser als den größten Märtyrer bezeichnet, weil es ja einfach so heruntergeleiert wird. Man macht sich gar keine Gedanken darüber, was es eigentlich beinhaltet. Und ich befürchte, dass das auch bei uns der Fall ist. Wir schauen vielleicht hochmütig herab auf eine sogenannte Liturgie in der Landeskirche. Aber wie ist es mit unseren freien Gebeten? Mit unseren freien Gebeten können sie nicht auch zu Formeln werden? Können sie nicht auch zu leeren Hülsen werden? Kann es nicht auch dahin kommen, dass wir sie einfach so sagen und wissen gar nicht mehr so recht, was wir da eigentlich sagen? Wir haben uns nur daran gewöhnt, auch andere haben sich daran gewöhnt. Schauen wir nicht auf andere von oben herab. Eine gute Liturgie ist sehr, sehr wertvoll, wenn man sich Gedanken darüber macht. Und auch freie Gebete sind sehr wertvoll, wenn sie wirklich durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Und das bedeutet, dass man sich wirklich echt Gedanken macht über das, was man betet. Also, machen wir uns Gedanken darüber und fügen wir nicht ein Wenn hinzu, wo Gott keins gesetzt hat. Also, haben wir eine Verheißung, wir unterstreichen das noch einmal ganz dick, ihr Lieben, wichtig für unser Gebetsleben. Haben wir eine Verheißung, dann heißt es, Herr, du hast es gesagt und jetzt will ich glauben. Wenn ich keinen Glauben habe, dann sage ich, ja, ich glaube im Namen des Sohnes Gottes. In seinem Glauben glaube ich jetzt. Und der Vater im Himmel will mich erhören. Er hat es versprochen. Was er mich bitten werde in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Nun kommen wir zum Schluss. Wir sehen, wie dieses Gebet des Apostels Paulus einmündet in die Anbetung, in einen Lobpreis Gottes, in die Verherrlichung Gottes. Das ist das oberste Ziel aller Bitten und Fürbitten. Die Verherrlichung Gottes. Ist uns das klar, ihr Lieben? Das ist auch solch ein Punkt. Wir merken, es ist wichtig, nachzudenken über unser Leben, über unser geistliches Leben, über unser Gebetsleben, über den Inhalt dessen, was wir beten, über die Motive, die wir haben dabei. Es ist so wichtig. Es treibt uns alles zu Jesus hin, zu ihm hin, indem wir das alles haben, was wir von uns selbst aus nicht haben. Geht es mir wirklich in allen Dingen um die Verherrlichung Gottes? Oder will ich nur aus bestimmten Nöten heraus? Wie oft machen wir Gott zu einem willfährigen Diener für uns? Zu einem Handlanger? Er ist immer dazu da und dafür da, uns aus der Patsche zu helfen. Aber geht es uns dabei wirklich um die Verherrlichung Gottes, um seine Verherrlichung? Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohne, heißt es. Es ging dem Herrn Jesus bei der Erhörung seiner Gebete in allererster Linie um die Verherrlichung des Vaters. Ist das bei uns auch der Fall? Und wenn nicht, tun wir Buße darüber und sagen dem Herrn, ich habe das nicht in mir selbst. Jetzt komme ich zu dir, Herr Jesus. In dir habe ich es. Und jetzt bete ich in deinem Namen. Ich bete in deinem Namen. Geht es uns, wenn wir für unsere Kinder um Rettung beten, geht es uns wirklich in erster Linie um die Verherrlichung Gottes? Und nun magst du sagen, ja, aber wenn es um irgendwelche irdischen Dinge geht, da muss es mir ja nicht unbedingt in erster Linie um die Verherrlichung Gottes zu tun sein. Doch, auch im Blick auf die irdischen Dinge, im Blick auf die irdische materielle Versorgung. Auch was Gesundheit angeht. Da gibt es ein schönes Beispiel in der Kirchengeschichte. Der Professor Ole Halsby aus Norwegen, der ja ein guter Freund war von Pastor Wilhelm Busch, der verbrachte einige Zeit in Männedorf in der Schweiz, als Samuel Zeller ein Erholungsheim dort leitete. Und dann hat er Acht gehabt auf die Gebete dieses Mannes. Gott hat in wunderbarer Weise seine Gebete immer wieder erhört, auch im Blick auf Krankenheilung. Und dann hat er die Feststellung gemacht, es zog sich wie ein roter Faden durch sämtliche Gebete von Samuel Zeller. Es ging ihm in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Er konnte also beten, Herr, wenn es dich verherrlicht, dann mach die so und so oder den so und so gesund. Wenn es dich mehr verherrlicht, dass er krank bleibt, dann lass ihn krank bleiben und gib ihm die Kraft, seine Krankheit zu tragen. Es ging ihm in erster Linie um die Verherrlichung Gottes in Christus Jesus. Daraufhin wollen wir unsere Gebete mal untersuchen und überprüfen und im Lichte Gottes Buße tun und uns reinigen lassen durch das Blut Jesu, damit der Heilige Geist in uns diese Gesinnung wirken kann im Namen Jesu. Dazu ist die Gemeinde Jesu da, so heißt es hier, in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Gebet im Namen Jesu sucht also immer in erster Linie Gott selbst. Und dann ist das Wirklichkeit, und damit schließen wir ab, was der Liederdichter so ausdrückt, dann ist das Wirklichkeit und auch praktische Erfahrung für uns, mehr und mehr. Das Gebet im Glauben lässt sich kein Amen rauben. Es wird in allen Sachen uns alles möglich machen. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.